Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Anpfiff in Südafrika. Die Fußball-WM ist seit 16 Uhr eröffnet mit dem Spiel des Gastgebers gegen Mexiko. Wahl in New York. Ex-Bundesrat Joseph Deiss wird Präsident der UNO-Generalversammlung. Verhandlungen in Bonn. An der Klimakonferenz bleiben viele wichtige Fragen ungeklärt. Das Wetter morgen ist es sonnig, es kann aber vor allem in den Bergen lokale Gewitter geben. Temperaturen im Norden bei 23 und im Süden bei 26 Grad. Info 3 mit Nicoletta Cimino und Roger Brändlin. Er hat die Nachrichten.
Vor dem Anpfiff zum ersten Spiel der Fußball-WM in Südafrika hat es im Stadion in Johannesburg eine bunte Eröffnungsfeier gegeben. Hunderte Tänzer zogen über das Feld, während die Zuschauer mit ihren berüchtigten Vuvuzela-Trompeten einen ohrenbetäubenden Lärm veranstalteten. Überschattet wurde die WM-Eröffnung von der Nachricht, dass der frühere Präsident Südafrikas, Nelson Mandela, an der Feier nicht teilnehmen werde. Eine Urenkelin Mandelas war kurz zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Im Spiel zwischen Südafrika und Mexiko steht es zur Halbzeit 0:0. Altbundesrat Joseph Deiss ist der neue Präsident der UNO-Generalversammlung. Wie erwartet wurde Deiss von der Versammlung gewählt, der Schweizer war der einzige Kandidat. Als Präsident nimmt Joseph Deiss die Rolle des unabhängigen, neutralen Vermittlers wahr. Im Gegensatz zum UNO-Generalsekretär kann er als Präsident keine politischen Entscheidungen treffen. Deiss wird sein Amt am 14. September antreten. Die Schweiz hat die höchste Millionärsdichte Europas. Gemäss einer Studie verfügte Ende 2009 im Schnitt jeder 12. Haushalt in der Schweiz über ein Vermögen von mindestens 1 Million Franken. Weltweit betrachtet lag der Anteil Millionärshaushalte nur noch in Singapur und in Hongkong höher. Die Studie wurde von Münchner Unternehmensberater Boston Consulting Group verfasst. Sie brachte zudem zum Ausdruck, dass die weltweit verwalteten Privatvermögen nach der Finanzkrise generell wieder gewachsen sind. Im deutschen Bonn ist heute eine zweiwöchige Klimakonferenz zu Ende gegangen. Mehr als 4.500 Experten aus über 180 Staaten präsentierten einen Textentwurf, der die Grundlage für ein neues Weltklimaabkommen bilden soll. Dies nachdem 2012 das Kyoto-Protokoll ablaufen wird. Im Entwurf heißt es nun, dass die Industrieländer den Treibhausgasausstoß bis in 10 Jahren um 25-40% reduzieren sollen. Viele zentrale Punkte bleiben jedoch ungeklärt. Die EU kommt den USA im Kampf gegen die Ölpest im Golf von Mexiko zu Hilfe. Die EU-Kommission teilte mit, mehrere EU-Länder würden verschiedene Arten von Ölsperren zur Verfügung stellen, um den Ölteppich einzudämmen. Inzwischen wird das Ausmaß der Ölpest immer dramatischer. Nach offiziellen Messungen ist viel mehr Öl ins Meer geflossen als bisher angenommen. In der israelischen Stadt Tel Aviv haben tausende Homosexuelle eine Gay Pride durchgeführt. Die Schwulen- und Lesbenparade wurde von einem Großaufgebot von Sicherheitskräften begleitet. Zwischenfälle gab es gemäß letzten Informationen aber keine. An der Veranstaltung nahmen auch verschiedene israelische Politiker teil, unter anderem die Oppositionsführerin der liberalen Kadima-Partei, Zipi Livni. Tel Aviv gilt bei Schwulen und Lesben als offene Stadt. Die Tourismusbranche wirbt unter anderem mit dem Slogan «Gay Capital». In anderen Landesteilen Israels erfahren Homosexuelle jedoch häufiger Diskriminierung. Der deutsche Maler Sigmar Polke ist im Alter von 69 Jahren an Krebs gestorben. Polke war der Erschaffer von 12 Kirchenfenstern im Zürcher Grossmünster. Polkes Werke zählen zu den bedeutendsten der Nachkriegszeit und erzielten an Kunstauktionen regelmäßig Spitzenpreise. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.423 Punkten plus 0,7%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 10.146 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.3891 Franken gehandelt und der Dollar zu 1.1481
Franken. Info 3 Abend. Die Themen.
East River Manhattan statt Bundeshaus Bern. Die Wahl von Joseph Deiss zum Präsidenten der UNO-Generalversammlung. Kleine Schritte statt große Sprünge. Die Klimakonferenz in Bonn ist kein Riesen, aber auch kein Misserfolg. Und Botox statt Blinddarm, warum immer mehr Ärzte ins Ressort Lifestyle-Medizin wechseln. Dies alles gleich, zuerst jetzt aber zurück zum Fußball. Seit 16 Uhr läuft das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Südafrika und Mexiko. Christoph Sterchi, wie sieht's aus?
Südafrika, der Gastgeber, stand in den ersten 45 Minuten mächtig unter Druck. Viele Pässe kamen nicht an. Südafrika war ganz einfach zu passiv, möglicherweise gehemmt vor den 85.000 Zuschauern, die vorwiegend eben südafrikanische Fans waren. Mexiko dadurch klar die aktivere Mannschaft und auch mit der besseren Chance. Eine riesengroße Chance hatte Guillermo Franco und er scheiterte alleine vor dem südafrikanischen Torhüter. Dieser wehrte mit einer Superparade ab. Ein sehr schönes Bild war der Einmarsch der Afrikaner. Die Südafrikaner sangen und lachten, als sie ins Stadion reinkamen. Das war wirklich ein ungewohnt schönes Bild für eine Fußballweltmeisterschaft. Nach 45 Minuten steht es zwischen Südafrika und Mexiko 0-0.
Danke, Christoph Sterchi. Jetzt zu den Wetterprognosen und der Verkehrsübersicht.
In der Nacht gibt es vor allem im Westen und in den Bergen Schauer oder Gewitter. Morgen Samstag ist es dann vielerorts wieder trocken und zum Teil auch sonnig. In den Bergen sind weiterhin Gewitter, aber möglich. Am Sonntag ist es zeitweise sonnig, aber auch gewitterhaft. Dies alles bei 23 Grad im Norden und 26 Grad im Süden. Die RS3 Verkehrsinformationen von 17.06 Uhr. In der Region Solothurn-Bern auf der A1 in Richtung Zürich zwischen Wangen an der Aare und Önsingen gibt es 7 Kilometer Stau nach einem Unfall. Diese Situation dauert bis voraussichtlich um 17 Uhr an, wird uns gemeldet. Dann gibt es weiterhin Stau oder Behinderung wegen Überlastung auf folgenden Strecken. In der Region Zürich auf der A1 in Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich Affoltern sowie in Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich Nord und Zürich Affoltern. Dann Region Bern auf der A1 in Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld und dann eine Meldung zum Simplon-Pass. Die Passstraße ist zwischen Gondo und Iselle wegen Steinschlags bis morgen Samstag um voraussichtlich 20 Uhr gesperrt. Der Simplon-Pass ist somit für den Transitverkehr nicht befahrbar. Die Fahrzeuge können in Brieg und Iselle auf die Bahn verladen werden. Dort muss jedoch aus Kapazitätsgründen mit Wartezeiten gerechnet werden. Als Alternativrouten werden der Große St. Bernhard oder die Gotthardroute empfohlen.
Vor 3 Abend.
Zwar ist die Schweiz erst seit 8 Jahren Mitglied der Vereinten Nationen, dennoch wurde vor wenigen Minuten ein Schweizer, der frühere Außenminister Joseph Deiss, zum Präsidenten der UNO-Generalversammlung gewählt. Es handelt sich um das formell höchste Amt in der Weltorganisation. Mit echter Macht ist es zwar nicht verbunden, aber es ist ein sehr gutes Werbefenster für den kleinen Staat Schweiz. Fredrik Steiger.
Zum Schluss war die Wahl eine reine Formsache. Sie erfolgte ohne Abstimmung und mit Applaus. Davor aber war ein monatelanges intensives und geschicktes Lobbyieren notwendig, denn der formell oberste UNO-Posten ist begehrt. Vor allem Kleinstaaten können sich hier dank der weltweiten Sichtbarkeit des Amtsinhabers profilieren. Dass das Amt nun trotz erst 8-jähriger UNO-Mitgliedschaft der Schweiz zufiel, ist deren intensivem Engagement in der Weltorganisation zu verdanken. Finanziell, aber auch mit Ideen und Initiativen und persönlichem Einsatz von Diplomaten aus Bern. Joseph Deiss, der neu gewählte Präsident der UNO-Generalversammlung, sprach von einer großen Ehre für die Schweiz.
L'honneur qui est choisi à la Suisse me comble de joie.
Die Wahl freue ihn und sporne ihn an. Die UNO sei zwar nicht perfekt und es gäbe vieles zu verbessern, aber sie sei unverzichtbar, betonte er.
Je vous assure de la fidélité et de l'engagement inlassable.
Und er versicherte vor der Generalversammlung, die ihn gerade eben gewählt hatte, dass sich die Schweiz in der UNO weiterhin treu und stark engagieren werde. Deiss wird sein Amt formell im September mit der neuen Sitzungsperiode der Generalversammlung antreten. Der Posten beinhaltet zwar keine Macht, aber der Präsident kann Akzente setzen, Debatten beeinflussen, Erklärungen abgeben und hinter den Kulissen auf Kompromisse hinwirken.
Info 3 Abend.
Es war die erste Klimakonferenz seit dem faktischen Scheitern der Verhandlungen in Kopenhagen. 4.500 Teilnehmer aus aller Welt trafen sich die letzten 2 Wochen in Bonn und wollten so die nächste große Klimakonferenz Ende Jahr im mexikanischen Cancun vorbereiten. Auslandredaktor Martin Durrer war in Bonn dabei. Ich fragte ihn vor der Sendung, was ist herausgekommen bei der Konferenz?
Eines der Ergebnisse, vielleicht das Wichtigste überhaupt, ist, dass man geredet hat, dass man wieder wirklich verhandelt hat nach Kopenhagen. Das klingt banal, ist aber nicht selbstverständlich, wenn man denkt, wie der letzte Klimagipfel geendet hat. Man kann also sagen, der Patient Klimagespräche ist aus dem Koma erwacht. Ein zweites Ergebnis ist, dass es jetzt eine Verhandlungsgrundlage gibt. Es gibt einen Verhandlungstext, über den ist zwar heute noch mal sehr heftig gestritten worden, vor allem Drittweltländer, Entwicklungsländer, aber auch die EU haben den Text sehr kritisiert. Grundsätzlich lehnt ihn aber niemand ab. Das heißt, man hat eine Grundlage, worüber genau man reden will, worüber nicht. Schlecht ist, dass im Hauptdossier, nämlich bei den Reduktionen der CO2-Emissionen, ist nichts passiert. Die sind weit hinter den notwendigen Zielen zurück. Bessere Nachricht von den kleineren, aber auch wichtigen Dossiers. Da gibt es Fortschritte, die einiges versprechen für die Zukunft.
Was sind denn konkret diese Fortschritte, die Sie eben angesprochen haben?
Es sind im Wesentlichen drei Dossiers, die kennt man seit Kopenhagen, weil die auch dort bereits ganz gut fortgeschritten sind und man hat sich auf diesen Gebieten weiter angenähert. Eines ist die Frage der Anpassung an den Klimawandel. Da geht es um die armen Länder im Süden, die den Klimawandel eben bereits als Realität spüren und nicht nur als Zukunft sehen. Denen muss geholfen werden gegen Trockenheit, gegen Überschwemmungen im Bereich des Technologietransfers für Energieeffizienz und so weiter. Da ist man einige Schritte weitergekommen, aber noch nicht am Ziel. Beim Schutz der Wälder, insbesondere auch der Tropenwälder, ist man sich auch weiter näher gekommen. Allerdings gibt es auch da weiterhin vor allem technische Fragen, die noch offen sind. Und schließlich, mit beiden Dossiers hat es zu tun, die Finanzierung. Also wie werden all diese Operationen finanziert? Das ist sehr, sehr teuer. Und da ist man in der Nähe einer organisatorischen Lösung, dass man weiß oder glaubt zu wissen, wie man einen Klimafonds gründet, wie der verwaltet werden soll. Was hier noch fehlt, ist das Geld selbst.
Die nächste große Klimakonferenz Ende Jahr im mexikanischen Cancun, die steht eben noch an. Wo ist man denn auf dem Weg jetzt zwischen Kopenhagen und Cancun?
Man ist unterwegs, man ist weggekommen von Kopenhagen, aber man ist sicher immer noch inhaltlich, politisch gesehen näher bei Kopenhagen als bei Cancun. Das heißt, es gibt immer noch Fallstricke, auf die man aufpassen muss. Was es jetzt braucht, was jetzt dringend ist, sind Zeichen des politischen Willens und die werden vor allem von den Industriestaaten erwartet, die werden erwartet von der EU allen voran, weil die bisher versucht haben, einen Lead zu übernehmen, die Führung zu übernehmen und das jetzt nicht mehr getan haben. Also wenn die EU möglichst deutlich vor Cancun mitteilt, wir werden freiwillig und ohne Bedingungen unsere Reduktionsziele von 20% auf 30% anheben und wenn gleichzeitig auch sichtbar und zuverlässig Geld fließt für die notleidenden Drittweltstaaten, Geld, das nicht von der Entwicklungshilfe abgezweigt wird, dann wären das Zeichen, die die Situation deblockieren könnten.
Das waren Einschätzungen von Auslandredaktor Martin Durrer.
Info 3 Abend.
Wir werden zwar immer älter, wollen dabei aber möglichst lange jung aussehen. Die sogenannte Lifestyle-Medizin wird immer beliebter und diese Tatsache könnte zu einem Problem werden für die medizinische Grundversorgung in der Schweiz. Das sagte jedenfalls der Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften im Rahmen einer Tagung. Die Lifestyle-Medizin sei attraktiv für ausgebildete Ärzte, oft mehr als die Knochenarbeit an der Basis. Caroline Ahn.
Der Eintritt in diese Welt verkündet keine aufdringliche Türglocke. Es säuselt ein feiner Jazz.
Weil die Musik, die Akustik gehört auch dazu, dass sich die Leute ein bisschen einstimmen und beruhigen und wirklich auch möglichst entspannt zu der Behandlung kommen.
Der Arzt, dann Iselin, weiß, was sensible Kunden wünschen. Iselin ist eigentlich Chirurg, aber das Skalpell hat er zur Seite gelegt. Heute spritzt er nur noch Botox gegen Falten.
Ich weiß, dass es sehr viele machen. Die Schweiz hat weltweit den höchsten Botox-Verbrauch pro Kopf.
Botox sei begehrt. Sein Resort, nicht seine Praxis, laufe gut. Iselin, weiß gewandet, inmitten von weißen Sesseln, da und dort als Farbtupfer grüne Äpfel, schwarze Steine oder Rosenblätter. Das Interieur grenzt ab von der klassischen Medizin. Denn Iselin hat keine Patienten, sondern Kunden, behandelt keine Krankheiten und die Kunden berappen alles aus dem eigenen Sack, sagt ihr. Peter Sutter, ehemaliger Chefarzt für Chirurgie, ist heute Präsident der Schweizerischen Akademie für medizinische Wissenschaften. Die Nachfrage nach Anti-Aging, Schönheitschirurgie, aber auch nach Möglichkeiten zur Leistungssteigerung könne noch nicht beziffert werden. Klar sei,
dass dieser Bereich in den letzten 10 Jahren stark zugenommen hat.
Dies bereitet Sutter Sorgen, denn dieser Bereich benötige viele Fachkräfte.
Weil natürlich die Pflegenden und die Ärzte, die in diesen Bereich gehen, mit öffentlichen Mitteln an unseren öffentlichen Schulen, an unseren öffentlichen Universitäten ausgebildet und weitergebildet werden und die uns dann für unser öffentliches Gesundheitssystem verloren gehen.
Personal wandere dorthin ab, da ihnen bei gutem Verdienst auch Zeit für Familie und Freizeit bleibe. Dan Iselin hat der Spitalchirurgie den Rücken gekehrt, denn er zweifelte, ob er 30 Jahre in einem Betrieb mit aus seiner Sicht viel Bürokratie, starren Hierarchien und unsicheren Karrierechancen arbeiten möchte. Dass der Ärztemangel damit verschärft wird, dem widerspricht Iselin.
Ich meine, da müssen halt die Gesundheitspolitiker sich was überlegen, auch die Rahmenbedingungen zu ändern. Also es ist nicht so, dass jetzt wegen uns diese ungünstige, ominöse Situation besteht.
Verändern müsse sich bei den Arbeitsbedingungen einiges. Da sind sich Iselin und Sutter einig. Sutter fordert zudem eine Erhöhung der Ausbildungsplätze im Gesundheitswesen um 30-50%. Denn in einer marktorientierten Medizin wird sich auch der Lifestyle-Bereich weiterentwickeln. In Iselins Worten:
Wir haben den Nerv der Zeit auch getroffen.
Info 3. Nachrichten und Hintergründe auf DRS3 und Virus oder als Podcast im Internet drs.ch. Für die Sendung verantwortlich und am Mikrofon Nicoletta Cimino.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.